Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Vielleicht hast du diesen Spruch schon mal gehört. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das ist ein Buchtitel von einem deutschen Philosophen der Gegenwart, vor über 10 Jahren erschienen. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch dieses Buch gelesen hat. Ich habe es nicht gelesen. Aber das ist auch nicht schlimm, weil ich möchte diese Frage abwandeln. Ich möchte nicht fragen, wer bin ich und wenn ja, wie viele, sondern wer ist Gott und wenn ja, wie viele? Was meine ich damit? Ich glaube, es gibt, was diese Frage angeht, Gott, 3 Gruppen von Menschen, ganz grob. Die erste Gruppe von Menschen, die sagt, hey, die Frage, wer ist Gott, ist schon verkehrt. Du müsstest eigentlich fragen, gibt es Gott? Und die Antwort ist nee. Ich bin ganz sicher, es gibt keinen Gott. Es gibt nichts so übernatürlich, spirituelles. Ist Quatsch. Ich glaube nur an Dinge, die ich sehen kann. Ich glaube nur an Dinge, die man naturwissenschaftlich wahrnehmen kann, beobachten kann, die man beweisen kann. Und Gott, sorry, gehört echt nicht dazu. Nein, es gibt keinen Gott. Das ist die erste Gruppe von Menschen. Und dann gibt es eine zweite Gruppe von Menschen, die würde auf diese Frage antworten, keine Ahnung. Interessiert mich aber auch gar nicht so sehr. Also ob es jetzt Gott gibt oder nicht, weiß ich nicht. Muss ich aber ja auch nicht entscheiden. Hat mit meinem Leben eigentlich relativ wenig zu tun. Aber wenn du mich das fragst, Schulterzucken. Und dann gibt es eine dritte Gruppe von Menschen, die sagt, ja, es gibt Gott. Wer ist Gott? Hey, das kann ich dir ziemlich genau erklären. Und dann geht's los. Als Christ gehöre ich zu dieser dritten Gruppe von Menschen. Ja, ich glaube, dass es Gott gibt. Und ich habe auch eine ziemlich konkrete Vorstellung von vielem, was Gott ausmacht. Und ein bisschen was werde ich euch auch gleich erzählen. Aber wir, und ich glaube, die meisten hier gehören dazu, wir, die wir zu dieser dritten Gruppe gehören, wir haben ein Problem. Unser Problem ist, dass wir uns in dieser Gruppe Nummer 3 überhaupt nicht einig sind. Also wahrscheinlich schon wir hier nicht so ganz. Also zumindest in feinen Detailfragen nicht. Aber insgesamt gibt es unter Leuten, die sagen, ja, ich glaube an Gott, ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen von Gott. Ganz verschiedene Gottesbilder. Wer ist Gott? Naja, und wenn ja, wie viele? Es gibt ganz, ganz verschiedene Gottesbegriffe. Die verschiedenen Religionen, die verschiedenen Weltanschauungen und auch ganz einzelne Menschen haben ganz unterschiedliche Antworten. Als Christ, und das macht mich zum Christen, glaube ich, dass das was mit Jesus Christus zu tun hat, wer Gott ist. Ich glaube, dass man an Jesus sehen kann, wie Gott ist. Ich glaube, dass Gott sich sichtbar gemacht hat, dass Gott sich, Achtung Wortwitz, greifbar gemacht hat in Jesus Christus. Dass Gott auf die Welt gekommen ist, dass Gott Mensch geworden ist. Das heißt, wenn du wissen möchtest, wie Gott ist, sag ich dir, schau auf Jesus. Schau in die Bibel, da steht ganz viel über Jesus drin und lies, wie Jesus ist. Wenn du wissen möchtest, was Gott denkt und was Gott fühlt, dann schau auf Jesus und was Jesus denkt und Jesus fühlt. Wenn du wissen willst, wie Gott ist und was Gott tut, dann schau auf Jesus, wie Jesus ist und was Jesus tut. Und das möchte ich mit euch jetzt machen. Ich möchte mit euch in die Bibel schauen und eine Begegnung, die Jesus mit einem Mann hatte, anschauen. Und ich möchte das genauso machen, dass ich schaue, hey Jesus, wer bist du in dieser Geschichte? Was lerne ich hier über dich, weil ich überzeugt bin, dass ich darin erkenne, wie Gott ist. Und dass du darin erkennen kannst, wie Gott auch für dich ist. Das ist eine Begegnung, die Jesus mit einem Mann hatte, der am Straßenrand saß. Und dieser Mann saß dort am Straßenrand, weil er gebettelt hat. Und dieser Mann hat gebettelt, weil er blind war. Und damals, vor 2000 Jahren, vor einer ganz langen Zeit, in Israel, an einem ganz entfernten Ort, in einer ganz anderen Kultur, einer ganz anderen Gesellschaft, in einem ganz anderen Staat, damals war es richtig, richtig blöd, wenn du blind warst. Noch viel, viel mehr, als es heute mit Sicherheit blöd sein kann. Es gab überhaupt keine staatliche Unterstützung. Dieser Blinde, der dort am Straßenrand saß, dessen einzige Hoffnung war, dass seine Familie ihn versorgt. Wir wissen über diesen Mann aus der Geschichte, dass er von Geburt an blind war. Also nicht durch einen schrecklichen Arbeitsunfall das Augenlicht verloren hat oder im Laufe der Zeit, so mit dem Alter einfach blind geworden ist. Nein, dieser Mann hat noch nie etwas gesehen. Das heißt, von seiner Geburt an war er darauf angewiesen, dass seine Familie ihn versorgt. Und das hat sie wahrscheinlich getan. Und damals war es normal, dass man seine Familienangehörigen, die nicht mitarbeiten konnten, im Haushalt oder im Familienbetrieb, dass man die morgens an eine Straße gesetzt hat zum Betteln und dann im Laufe des Tages abgeholt hat. Das war das Schicksal dieses Mannes, der dort saß. Er saß dort, er konnte nichts sehen und wenn er hörte, dass jemand vorbeikam, hat er wahrscheinlich gerufen. In der Hoffnung, dass der, der vorbeikommt, auf ihn herabblickt, Mitleid bekommt und ihm ein bisschen Geld gibt. Jesus begegnet diesem Mann und diese Begegnung verändert sein Leben. Aber Jesus war nicht alleine. Jesus hatte ein ganzes Pulk an Menschen dabei und wichtig sind seine sogenannten Jünger. Das heißt einfach seine Schüler. Jesus hatte Schüler dabei. Jesus hatte Leute dabei, die gesagt haben, von diesem Jesus wollen wir lernen. Die haben Jesus an den Lippen gehangen, haben auf jedes Wort gehört. Sie haben alles genau beobachtet, jede Tat sich angeschaut. Sie wollten so viel von Jesus lernen wie möglich. Und diese Jünger, die waren dabei und die spielen gleich am Anfang dieser Begegnung eine wichtige Rolle. Die Begegnung, die steht im Johannesevangelium, das ist der 4. Bericht über Jesus, über das Leben von Jesus in der Bibel, im Neuen Testament. Und ihr findet ihn auch auf euren Liedzetteln. Johannes Kapitel 9, die Verse 1 bis 7. Da heißt es: Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, das heißt Lehrer, Rabbi, wer hat Schuld auf sich geladen, sodass er blind geboren wurde, dieser Mann oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder er selbst hat Schuld auf sich geladen, noch seine Eltern. Er ist nur deshalb blind, damit das Handeln Gottes an ihm sichtbar wird. Wir müssen die Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt hat, solange es noch Tag ist. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht für diese Welt. Nachdem er das gesagt hatte, spuckte er auf den Boden. Aus dem Speichel machte er einen Brei und strich ihn dem Blinden auf die Augen. Dann sagte er ihm: Geh und wasche dich im Wasserbecken von Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Abgesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sich. Als er zurückkam, konnte er sehen. Eine Begegnung mit Jesus an einem Vormittag oder vielleicht wie heute, einem Nachmittag oder frühen Abend, mitten auf der Straße, draußen, so wie bei uns jetzt gerade. Ein Mann, der von Geburt an blind wird, trifft Jesus und von da ab ist alles anders. Ich habe schon gesagt, ich möchte mit euch darauf schauen, was wir hier über Jesus lernen können, weil wir darüber etwas über Gott lernen können. Und ich möchte euch auf drei Sachen hinweisen, was wir hier über Jesus und damit über Gott lernen können. Die erste Sache ist die: Jesus interessiert sich nicht für eine ganz spannende theologische Frage, die hier im Raum steht, sondern für diesen Menschen. Vielleicht habt ihr das gemerkt am Anfang dieser Geschichte. Die Jünger sehen diesen Mann und irgendwie wissen sie, dass er von Geburt an blind ist. Wahrscheinlich war der Mann einfach bekannt in der Gegend. Und sie stellen eine spannende theologische Knobelaufgabe. Jesus, wer ist schuld an dieser Krankheit? Der Mann selbst oder seine Eltern? Dahinter steckt folgende Annahme. Die Jünger, die Schüler von Jesus glauben, dass wenn man falsche Dinge tut, wenn man ein schlechter Mensch ist, wenn man Sünde begeht, dass man dann von Gott bestraft wird mit Krankheit. Dieser Zusammenhang von Sünde und Krankheit, der wird in der Bibel immer wieder thematisiert und oft genug so durchbrochen und von Gott so korrigiert, dass das, was die Jünger hier machen, mit Sicherheit nicht korrekt ist. Davon abgesehen, dass es völlig lieblos ist, einen Menschen, der dort einfach am Wegesrand sitzt und bettelt, zu benutzen für diese theologische Frage, wer ist schuld daran? Und wenn wir auf Jesu Reaktion gucken, dann merken wir, diese Frage, diese theologische Knobelaufgabe, wer ist schuld daran, die interessiert Jesus kein Stück. Der wischt es eher so zur Seite, sagt, weder noch. Hey, es geht hier um Gott. Es geht darum, was Gott gleich tut, dass Gottes Wirken sichtbar wird. Und danach, nachdem er das erklärt und erklärt, wozu er da ist, nämlich nicht um theologische Knobelaufgaben zu lösen, sondern um Licht für die Welt zu sein, danach wendet er sich dem Mann zu. Das Erste, was wir hier lernen, ist, Jesus interessiert sich nicht für diese spannende theologische Frage, Ich bin Theologe, ich kann mich mit theologischen Knobelaufgaben lange beschäftigen. Aber das interessiert Jesus hier gar nicht, sondern er schaut auf Gott den Vater und was Gott tun möchte an diesem Mann. Und er schaut auf diesen Mann. Denn dazu ist Jesus gesandt. Er sagt, dass er, solange er in der Welt ist, das Licht für die Welt ist. Was Jesus hier sagt ist, wo Dunkelheit ist, da komme ich als Licht rein. Wo Tod ist, da komme ich als Leben rein. Wo Einsamkeit ist, da komme ich als Gemeinschaft rein. Wo Süchte und Abhängigkeiten und Gebundenheiten sind, da komme ich als Freiheit rein. Wo Krankheit ist, komme ich als Heilung rein. Wo Perspektivlosigkeit und Zukunftslosigkeit ist, da komme ich als Zukunft und als Hoffnung rein. Ich bin das Licht in dieser Welt. Ich bin das Licht in der Dunkelheit. Darum geht es hier, sagt er seinen Jüngern. Nicht um die Frage, wer hat Schuld. Das ist also das Erste. So ist Jesus, so ist Gott. Licht in der Dunkelheit. Es geht darum, Anina, kannst du mal die Stromlinie abgehen und irgendwo eine Stecker reinziehen? Okay, wir machen so weiter. Hört ihr mich?
Ja.
Wunderbar. Aber ich behalte es in der Hand. Okay, also das ist der erste Punkt. Das können wir über Jesus lernen und über Gott lernen. Es geht darum, was Gott tut. Und es geht darum, den Menschen anzuschauen und gar nicht so diese theologisch spannenden Knobelaufgaben. Der zweite Punkt ist, Jesus blickt nicht voll Mitleid auf diesen Mann herab und gibt ihm dann vielleicht ein bisschen Geld. Das, was er sich eigentlich vielleicht erwünscht hat, was er Tag für Tag erhofft von Menschen, die vorbeikommen. Jesus blickt nicht auf diesen Mann voll Mitleid herab, sondern er solidarisiert sich mit ihm. Im Bild gesprochen, er setzt sich zu ihm auf den Boden. Er begibt sich auf Augenhöhe mit dem Mann. Und das muss ich euch kurz erklären, wie Jesus das macht. Wenn du von Jesus noch nicht viel gehört oder gelesen hast, dann überrascht dich diese Geschichte vielleicht, weil sie eine Heilung ist. Dann überrascht dich vielleicht, dass Jesus diesem blinden Mann sein Augenlicht gibt, was er noch nie hatte. Aber wenn du schon viel von Jesus weißt, wenn du schon viel gelesen hast und gehört hast über Jesus, dann ist das gar nicht der Punkt, der dich überrascht. Denn das war bei Jesus, sehr schön, vielen Dank. Denn das war bei Jesus Alltag. Das war Tag ein, Tag aus das Bild. Jesus ist umhergegangen und hat kranke Menschen geheilt. Die Bibel ist voll davon. Das Überraschende ist nicht, dass Jesus diesen Blinden heilt, sondern wie er es tut. Ihr erinnert euch, Jesus spuckt auf die Erde. Ja, Jesus hat auf die Erde gespuckt. Jesus spuckt auf die Erde und er rührt so einen Brei an aus Erde und aus seinem Speichel und schmiert diesen Brei dem Blinden auf die Augen. Und dann sagt er, geh zu diesem Wasserbecken, Schiloach, wasch dich da, das macht er, und als er zurückkommt, kann er sehen. Wozu diese Speichel-Erde-Brei-Anrühr-Auftrag-Geschichte? Braucht Jesus das? Nein, braucht er sonst auch nicht. In den meisten Geschichten, die wir lesen, sagt Jesus einfach, sei geheilt. Oder berührt die Person und auf einmal ist sie gesund. Jesus braucht das nicht. Warum macht er das? Dazu müssen wir lesen, oder ich erzähle es euch, ihr müsst einfach hören, wie die Geschichte weitergeht. Die Geschichte endet nämlich nicht damit, dass der Blinde auf einmal sehen kann und jubelt und Gott lobt und preist und seine Eltern und seine Familie kommen dazu und alle feiern ein Riesenfest. Das ist nicht das Ende. Das Ende der Geschichte ist ein Streitgespräch. Diese Heilung wird ein Skandal. Das sind nämlich die Pharisäer. Die Pharisäer, das war so die religiöse Elite. Die waren sehr, sehr schlaue Köpfe, sehr, sehr konservative, strenge religiöse Menschen. Die hatten in religiösen Fragen das Sagen und die hatten ein großes Problem mit Jesus. Und als die gehört haben, dass ein Blindgeborener von Jesus geheilt worden sein soll, sagen sie, das kann nicht sein. Und sie zitieren diesen Ex-Blinden zu sich und befragen ihn. Warst du wirklich von Geburt an blind? Ja, war ich. Das glauben wir denn nicht. Hol deine Eltern her. Dann holen sie die Eltern her und fragen die Eltern, ist das euer Sohn? Weil sie glauben, dass das nicht sein kann. Das muss ein anderer Mann sein. Aber die Eltern sagen, wir wissen nicht, wie es passiert ist, aber das ist unser Sohn. Unser Sohn war von Geburt an blind und jetzt kann er sehen. Wenn ihr wissen wollt, wie das passiert ist, fragt doch ihn. Und dann fragen sie ihn wieder. Es gibt ein richtiges Streitgespräch. Warum? Weil nach der Lehre der Pharisäer niemand einen von Geburt an Blinden heilen kann. Die Pharisäer glaubten schon, dass Heilungen möglich sind. Aber sie glaubten, dass niemand jemanden heilen kann, der von Geburt an blind ist, außer der erwartete Messias. Außer der von Gott Gesandte, auf den sie alle warteten. Und die Pharisäer hatten ein Problem damit, dass einige Leute sagten, dass Jesus dieser Messias ist, weil sie glaubten es nicht. Deswegen durfte das nicht passieren. Deswegen diese Untersuchung, deswegen dieses Streitgespräch. Und in diesem Streitgespräch passiert etwas sehr, sehr Spannendes. Die Pharisäer werden richtig sauer auf diesen Ex-Blinden. Und sie sagen, ach, auf dich können wir doch eh nicht hören, dir können wir eh nicht glauben, du bist doch ein Sünder, du bist ja in Sünde geboren, du bist ja blind. Ihr erinnert euch, dasselbe Gedankenmuster, dieser selbe Zusammenhang von Sünde und Krankheit, den auch schon die Jünger hatten und der viel zu einfach ist. Sie beschimpfen und würdigen herab diesen Blinden, den Geheilten, den Ex-Blinden, als Sünder. Und dann sagen sie dasselbe über Jesus. Sie sagen, wir wissen, dass Jesus ein Sünder ist. Warum? Denn Jesus hat den Sabbat gebrochen. Diese ganze Geschichte passierte am Sabbat, dem Ruhetag in der Woche. Es war der Samstag, wir würden heute wahrscheinlich den Sonntag dafür nehmen. Also an diesem Ruhetag ist es passiert. Und die Pharisäer hatten viele Regeln, was man an diesem Ruhetag nicht machen darf. Heilungen, da waren sie sich größtenteils einig, sind am Ruhetag eh nicht erlaubt. Aber was Jesus hier gemacht hat, ist, der hat eine Salbe angerührt. Er hat aus seinem Speichel und der Erde hat er eine Art Medizin hergestellt. Am Ruhetag. Das ist verboten. Worauf will ich hinaus? Jesus kennt diese verqueren und größtenteils ausgedachten Regeln, die die Pharisäer sich und allen anderen gegeben haben. Und Jesus weiß, dass wenn er diesen Brei anrührt, er damit die Pharisäer dazu provoziert, dass sie ihn auch für einen Sünder halten. Zu Unrecht. Zu Unrecht. Aber der Blinde wird von ihnen auch zu Unrecht als Sünder beschrieben und als Sünder beleidigt. Mit der Art und Weise, wie Jesus den Blinden heilt, stellt er sich mit ihm auf eine Stufe. Er geht quasi in die Knie. Er geht auf Augenhöhe und er sorgt dafür, dass dieselben Pharisäer, die diesen Mann für einen Sünder halten, zu Unrecht, auch ihn für einen Sünder halten, auch zu Unrecht. Darauf will ich hinaus. Jesus schaut nicht voll Mitleid auf diesen armen Mann herab und gibt ihm etwas Geld. Er solidarisiert sich mit ihm. Er stellt sich auf eine Ebene durch die Art und Weise, wie er ihn heilt. Er sorgt dafür, dass er genauso verachtet wird wie dieser Mann. Also das Erste, Jesus interessiert sich nicht für diese theologisch spannende Knobelaufgabe, sondern er schaut darauf, was Gott tut und auf den Menschen. Das Zweite, er schaut nicht voll Mitleid herab, sondern er begibt sich auf Augenhöhe, er solidarisiert sich mit ihm. Und dann das Dritte und Letzte, worauf ich euch hinweisen möchte. Jesus heilt diesen Mann auf eine Art und Weise, die auf ihn, auf Jesus verweist. Jesus schickt diesen Mann ja zu einem Wasserbecken. Und da in der Gegend, wo sie waren, gab es ganz viele Möglichkeiten, zum Wasser zu kommen. Verschiedene Seen und Wasserquellen und Wasserbecken. Jesus wählt aber eine ganz besondere. Das Wasserbecken Schiloach. Er schickt ihn zum Wasserbecken Schiloach. Schiloach heißt der Gesandte. Und es ist so, dass dieses Wasserbecken ziemlich schwer zugänglich war für einen Blinden. Und auf dem Hinweg war der Mann noch blind. Es war ein ziemlich steiler Weg hinab, bis man zu diesem Wasserbecken kam. Und ich weiß nicht, wie der Blinde dorthin kam, ob er einfach sich den Weg ertastet hat oder ob anwesende Leute ihn geführt haben. Aber wenn es einfach nur um Wasser gegangen wäre, hätte es wahrscheinlich 5 einfachere Wege gegeben, um sich diesen Brei von den Augen abzuwischen. Es geht um den Namen dieses Wasserbeckens, Schiloach, der Gesandte. Und damit verweist Jesus auf sich selbst. Denn Jesus ist der von Gott Gesandte. Jesus ist der von Gott Gesandte, der gesandt ist, um Licht in der Welt zu sein, um Licht in der Dunkelheit zu sein. Ich habe eben das schon erzählt. Jesus ist von Gott gesandt, um Hoffnung in die Zukunftslosigkeit zu bringen. Jesus ist von Gott gesandt, um Heilung in Krankheit zu bringen, um Leben in den Tod zu bringen. Jesus ist von Gott gesandt, um Gemeinschaft in Einsamkeit zu bringen, um Freude in Trauer und Depression zu bringen. Jesus ist gesandt als Licht in diese Welt. Sein Job ist es nicht, spannende theologische Knobelaufgaben zu lösen. Sein Job ist es nicht, mitleidig auf Menschen herabzublicken. Nein, Jesus geht ganz tief nach unten. Und noch viel, viel tiefer, als wir in unserer Geschichte lesen. Und das hat mit dem dritten Symbol von diesem Armband zu tun, wo wir von der Kinderferienwoche gehört haben, mit dem Kreuz. Das ist der Tiefpunkt. Jesus geht so weit in die Knie, dass er zerbricht. Am Kreuz von Golgatha. Jesus geht bis in den Tod hinein. Und Jesus ist auferstanden. Dieser scheinbare Endpunkt ist ein Wendepunkt für neues Leben, für die Auferstehung. Denn Jesus ist und bleibt das Licht für die Welt. Und Jesus ist das Licht auch in der Dunkelheit deines Lebens. Und wenn Gottes Volk dem zustimmt, dann ruft es Amen.